I'm in the closet.
Hey und willkommen bei Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Dieser Podcast beschäftigt sich mit Kriminalfällen verschiedenster Art. Das können Überfälle, Anschläge, Missbrauch und Vergewaltigung, Körperverletzung bis hin zu Mord und Suizid sein. Deshalb gilt generell und für jede Folge eine Triggerwarnung. Solltest du Probleme mit diesen Inhalten haben, so bitten wir dich abzuschalten.
Wenn wir queer sagen, dann meinen wir damit alle, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen. Wir hätten auch genauso gut LGBTQI+ sagen können, haben uns aber auf queer geeinigt, um möglichst viele und alle, die sich angesprochen fühlen, mit einzuschließen und niemanden auszuschließen. Soweit dazu und nun viel Spaß mit Crime in the Closet, deinem queeren True Crime Podcast. Auch Heden dürfen zuhören.
Kurze Korrektur noch oder eine Anmerkung zur Folge von der letzten Woche. Ich sagte, die Alliierten kamen aus dem Osten bezüglich der Vernichtungslager und dass die SS dann die Ermordeten ausgruben, um sie zu verbrennen. So, in dem Zusammenhang habe ich gesagt, die Alliierten kamen aus dem Osten. So habe ich es aber eigentlich gar nicht gemeint, also nicht, dass die Alliierten generell aus dem Osten kamen. Ich meinte die Alliierten, die für das Ausgraben der Leichen und der Vernichtungslager relevant waren. Die kamen aus dem Osten, also die Rote Armee, die Sowjets. Das wollte ich nochmal korrigiert haben.
Ja, und damit herzlich willkommen. Erstmal an alle Zuhörenden und jetzt auch an euch zwei, Tobi, René.
Hallo, Miriam.
Panic, she's back.
Ja, Panic, she's back. Schön, dass wir wieder zusammenkommen, um diese Folge aufzunehmen. Und ich habe mitbekommen, dass uns ein Pre-Talk-Thema unter den Nägeln brennt. Also wir mussten uns gerade schon ziemlich zügeln, als wir es kurz angekratzt hatten.
Und kurz, ich glaube, ist gut, wir haben schon gefühlt eine Stunde drüber geraged.
Ja, okay, vielleicht ist es ein bisschen eskaliert, aber wir wollten euch dann auch noch daran teilhaben lassen. Deswegen würde ich das Wort jetzt einfach abgeben. Wer will zuerst losfeuern?
Ich würde sagen, Tobi, erklär mal unseren Zuhörenden, worum es geht, bitte.
Also, ich habe meinen beiden Co-Hosts hier gerade mal eine ganz, ganz üble Sache kundgetan. Nee, und zwar, viele aus der queeren Community werden es wahrscheinlich jetzt irgendwie die Tage oder gestern, vorgestern, heute, gut, was haben wir jetzt? Sonntag. die letzten Tage mitbekommen haben auf Instagram, und zwar geht es um den Verein Liebe, wen du willst. Da werden jetzt wahrscheinlich schon viele Augen rollen. die haben sich aktuell wohl extrem daneben benommen. Und zwar ging es da wohl um ein Video, auf das sie reagiert haben. Und zwar ging es da um die Pronomen von non-binären Personen. Und da haben sie ein ganz, ganz großes Unverständnis für ausgedrückt, um es mal milde zu sagen.
Mhm. Das ist sehr milde, ja.
Und haben sich dann in einem Livestream völlig daneben benommen. Mhm. Ich sag mal, Liebe, wen du willst, ist eine Organisation bzw. ein Verein ganz offiziell, die sich gegen Hasskriminalität einsetzen. Sprich, die wirklich für jugendliche, queere Menschen da sind, sogar ein Hilfetelefon anbieten und wirklich dann in den, in den Notsituationen da sein wollen, wenn es wirklich um Themen wie Suizid geht, um Selbstzweifel, um Mobbing. Und das sind halt wirklich schon harte Themen, muss man sagen, wo die Jugendlichen dann wahrscheinlich wirklich am Boden sind und möglichst, ja, professionelle Hilfe brauchen. So. Und dieser Verein hat halt einen Instagram-Kanal, und auf diesem haben sie in einem Livestream für diese Zielgruppe sich dann halt dieser Thematik der non-binären oder der Pronomen angenommen für non-binäre Personen. Miriam, magst du da vielleicht nochmal ein paar Hintergrundinfos geben, was das Thema non-binär und Pronomen auf sich hat? Einfach nur, um so einen kleinen Background zu geben.
So gut ich das kann, also wenn ich irgendwas sage, was nicht richtig ist, korrigiert mich auch gerne. Ich verstehe Nicht-Binarität als einen Zwischenraum zwischen den Geschlechtern. Also wenn man sich nicht einem bei Geburt zugeordneten Geschlecht zuschreiben kann, möchte, aus welchem Grund auch immer, dann fällt man ins nicht-binäre Spektrum, oder man ist trans. Ich würde auch sagen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, weil trans heißt meistens Transition von einem Geschlecht zum anderen. Ich bin im falschen Geschlecht geboren, möchte in das richtige Geschlecht, während Nicht-Binarität gar nicht so eine definierte Grenze hat, sondern man sich vielleicht mal einen Tag eher maskulin, einen anderen Tag eher feminin fühlen kann oder sich eben auch ganz geschlechtlos fühlen kann.
Weder noch, ja.
Genau, also ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gemacht. Aber so habe ich das halt verstanden. Und es gibt natürlich auch verschiedene Pronomen, die damit einhergehen. Also im Englischen ist es they, them, was im Deutschen dann
genau, also super... Genau, also er, sie, es, ja. Ne, es sind halt Pronomen.
Genau. Ja,
mit dieser Zwischengeschlechtlichkeit kommt eben im deutschen Sprachgebrauch das Problem der Pronomen auf.
Genau, ne? Und das ist halt, wenn du they, them übersetzt, ist es halt sie im Plural, was im Deutschen halt dann auch einfach wieder ein... weiblich zugeordnetes Pronomen wäre, wenn man sie sagt.
Also genau, aber da gibt es ja, glaube ich, sogar auch dieses euch und ihr.
Genau.
Ne, was, ne, also wenn man sich jetzt vorstellt, wenn man einen König anredet, ne, könntet ihr euch vorstellen, dieses etwas vornehmere, ne, oder könntet, ne, dieses, das habe ich damit immer teilweise in Verbindung gebracht, wenn man so auf die gängigen Pronomen eingeht, ne, die es im Deutschen gibt.
Ja, weil so für ein Zwischengeschlecht sozusagen, oder für jemanden, der sich als beides sieht oder als weder noch, gibt es eigentlich offiziell nichts. Also ne, das ist eben das Problem, was wir in Deutschland haben oder mit der deutschen Sprache haben.
Genau, und da es nichts Offizielles gibt und diese Menschen aber dennoch eine Art der Ansprache sich wünschen, haben sie sich Pronomen gewünscht, sage ich jetzt mal. Und das ist zum Beispiel sowas wie Xier oder Sier, also so eine Mischung aus sie und er. Also ich denke, da ist es halt auch schwierig, halt zu sagen, okay, was ist jetzt das Richtige, weil das ist ja noch in der Findung. Mhm. Und genau das wurde in diesem Video auch thematisiert. Da hat eine nicht-binäre Person eben gesagt, nenn mich doch gerne Xia oder Sia. Und da haben diese Personen in dem Livestream super, super unprofessionell
drauf reagiert. Sind erstmal auf den Lachen nicht mehr rausgekommen?
Ja.
Genau, also sie sind halt live gegangen und wollten diese ganze Thematik aufgreifen, beziehungsweise wurden in diesem Livestream darauf angesprochen, weil dieses Video, was sie im Vorfeld gepostet haben, ihre Reaktion, die halt durch Unverständnis geprägt war, wurde dann halt von den Zuschauern aufgegriffen und dann sollten die dazu Stellung nehmen und sie sind halt erstmal, ne, also erstmal haben sie ihr Dosenbier weggestellt, was ich halt auch, also generell in diesem Umfang bei Jugendlichen schon ziemlich fragwürdig
finde. Das scheint wohl auch häufig in Videos aufzutreten.
Ja, ja, sie haben auch noch andere Videos auf ihrem Kanal, wo sie wirklich auch aktiv Alkohol trinken und ich finde es halt mit so einer Zielgruppe sehr fragwürdig, ob man so sich präsentiert als Verein.
Hilfsorganisation.
Genau.
Ja. Wow.
Das beißt sich halt
genau.
Das ist sauft, wie ihr wollt, so, aber macht das erstens nicht vor der Kamera, zweitens nicht, wenn über euch Hilfsorganisationen stehen.
Ja, also. Eben, deswegen. Und genau, nachdem sie dann ihre Dose, die haben sie dann halt vor Lachen theoretisch fallen gelassen, weil sie dann auch wieder extrem mit extremem Unverständnis und auch kompletter Engstirnigkeit reagiert haben, dass sie das so absolut gar nicht akzeptieren.
Mir kam die Reaktion auch sehr geschauspielert, sehr überspitzt vor.
Ganz,
gerade
ganz
dieser Lachanfall.
Schlimm. Ja, es war natürlich schon sehr, sehr over the top. Der Vereinsgründer, der, glaube ich, im Hintergrund saß, der hat, glaube ich, diesen ganzen Verein dann gegründet, 2018.
Man muss sagen, es waren zwei Leute im Video.
Genau, das war der Vorstand, ne? Eine Frau und ein Mann. Und ja, er hat im Hintergrund halt richtig, richtig ausschweifend gelacht und auch einfach seine Respektlosigkeit damit zum Ausdruck gebracht. Und sie hat halt dann auch gesagt, so ja, dass sie es respektlos findet, dass man ihr sowas aufzwingt, dass das ja diskriminierend wäre, dass man ja ihre Sprache nicht verstandeln sollte, wo ich denke so, wow. Also es ging dann auch weiter mit, dass die Leute geblockt haben, die ihre Non-Binarität dann erklärt haben und dafür halt auch, Verständnis und aufbauen wollten und auch aufgeklärt haben. Da ist dann auch wieder mit Respektlosigkeit entgegengekommen und die wurden dann teilweise auch während des Livestreams einfach rausgekickt und geblockt.
Mit Anmoderation.
Ja, mit Anmoderation. Jetzt blocken wir dich, mit dir rede ich nicht mehr, deine Meinung passt mir nicht.
Dann ging es weiter mit so Sachen wie, man kann mich ja nicht zwingen, diese Pronomen zu benutzen. Es geht bei euch immer nur um euch, ihr seid eher egoistisch und ne, gleichzeitig ist sie halt wahnsinnig egoistisch, indem sie sagt, ihr könnt mich ja nicht zwingen, das zu benutzen.
Sie hat nur von sich geredet.
Ja, absolut nur von sich und dass sie damit nicht einverstanden ist. Propagieren dadurch dann halt die ganze Zeit so Meinungsfreiheit, ne? Ja, schön, aber du blockst Leute, du machst dich über Leute respektlos einfach lustig, mit so absolut null Grundlage. Und ich fand das, also wenn man sich das Video anguckt, es ist halt wahnsinnig.
Also wenn man ein Bewusstsein dafür hat, ne, wenn man ein Bewusstsein für diese Problematik hat, für diese Pronomenproblematik und auch ein Bewusstsein dafür hat, dass das Menschen verletzt, dass sie sich nicht inkludiert fühlen, weil es diese Wörter nicht gibt, dann kann man nur schockiert sein über dieses Video.
Ja, absolut.
Also da fällt mir auch nichts zu ein, weil ein Verein, der sich als Hilfsorganisation versteht und eben genau diesen Menschen helfen will eigentlich, ne, die sich das auf die Fahne schreiben, diesen Menschen zu helfen und dann so ein Video abliefern, da muss man ganz klar sagen, ihr könnt das nicht. Ihr könnt nicht. Das, wofür ihr stehen wollt, könnt ihr nicht.
Nee, absolut nicht.
Und das ist es ja. Ich glaube, dann hat man da nichts zu suchen. Das, was, nee, ne, wenn ich meinen Job nicht machen kann, habe ich in meinem Job nichts verloren.
Ich glaube, ich fände so ein Video generell von jeder Person sehr, sehr befremdlich und völlig daneben. Ja, absolut, aber absolut. Dann mit dem Hintergrund, wir sind so ein Verein gegen Hasskriminalität, das ist halt... Wow, also ich meine, ihr habt ja so komplett alles falsch gemacht, was ihr euch eigentlich auf die Fahne geschrieben habt. Und man muss dazu sagen, diese Organisation oder dieser Verein wurde halt gegründet, ich glaube 2018, von diesem Typen, der da in dem Video war. Der wurde nämlich zusammen mit seinem Freund in irgendeinem Berliner Park oder so weiter mit einem Messer bedroht. Und aufgrund dieser Situation haben sie dann halt diesen Verein gegründet. Und ja, wie Miriam gerade schon so gut sagte, vor unserem Pre-Talk, da wurden sie dann jetzt halt vom Opfer auch zum Täter mit dieser Aktion. Ja. Und man muss sagen, generell, dieser ganze Verein ist so ein bisschen fragwürdig, weil wenn man dann unter anderem auch dieses Hilfstelefon
Das war auch krass.
Ja. Das Hilfstelefon nimmt, was sie online auf ihrer Webseite und in dem Instagram-Kanal als Notfall- und Telefonseelsorge propagieren.
Ja, ich würde sagen, also Hilfstelefon verstanden als, wenn ich ein Problem habe, als zum Beispiel queerer Mensch und mir brennt was auf der Seele, kann ich da anrufen, um Hilfe zu bekommen.
Genau, da muss man sich da mal vorstellen, ne, man ist 16, 17, 18 Jahre, vielleicht jünger, vielleicht ein bisschen älter, man steht gerade in der Findungsphase, man ist queer, viele können sich damit identifizieren, dass sie wirklich dann nicht wissen, was Sache ist, Selbstmordgedanken haben, ganz unten sind und sich super wertlos fühlen und dann vielleicht einen Moment der Hilflosigkeit haben, wo sie vielleicht, ne, wenn ich jetzt mal überspitzt, mit der Klinge in der Hand dann da sitzen und nicht wissen, was sie machen sollen und dann Hilfe suchen und dann diesen Instagram-Kanal im Kopf haben und da anrufen. Ja, und wo landen sie dann?
Bei einem 18-jährigen
Jungen. 17-jährigen.
Jetzt 18. Jetzt wurde 18. auf Insta vor ein paar Tagen gepostet.
Okay, mittlerweile 18-jährigen Jungen, der absolut fachlich dazu nicht ausgebildet ist.
Kann nicht. Nee. Also wenn er meinetwegen 28, 29 gewesen wäre, würde ich sagen, okay, wer weiß, was der studiert hat oder so mit 18.
Und das, eher nicht. Das finde ich mehr als fahrlässig. Also wenn man da überhaupt noch von Fahrlässigkeit reden kann.
Während du so geredet hast, kam mir auch gerade der Gedanke, was ist, wenn ich jung bin und ich bin mir nicht sicher, was mit mir ist. Ich merke irgendwie, okay, Mann, Frau, passt beides nicht zu mir. Ich rufe da mal an, ich suche da Hilfe.
Die und dann dich aus.
Ja, oder die sagen mir, du bist safe trans. Was ist denn dann? Dann gehe ich den Weg einer Transition, um danach eine De-Transition zu machen, um dann zu checken, dass ich nicht binär bin. Ja. Wie oft gibt es diese Geschichte? Ja. Für wie viele Menschen ist das Erkennen einer Nicht-Binarität eine Erlösung, indem sie halt wissen, okay, ich muss weder das eine noch das andere sein, ich darf einfach nur ich sein, irgendwo dazwischen. Ja. Wenn ich dann aber an jemanden gerate, der da irgendwie Vorurteile hat oder sogar einfach meint, nee, also wenn du dich damit nicht wohlfühlst, was du bist, dann bist du trans, dann bin ich ja total fehlberaten und gerade als junger Mensch fange ich dann vielleicht an, in diese Richtung zu gehen.
Und woher soll ein 18-Jähriger diese Weite haben?
Ja. Vor allem, wenn er in diesem Umfeld ist.
Nee, er kann vielleicht ist er das, aber ich sehe das eher nicht.
Ja, also nicht bei dem Verein. Also blödes Sprichwort, ne, der Verein ist jetzt in diesem Fall aber so, vor allen Dingen, wenn er dann diesen Background hat durch die Vorsitzenden, ich meine, die werden sich ja dementsprechend da alle irgendwie nichts tun.
Ja.
Ich will da jetzt niemanden vorverurteilen, aber das ist halt ein Background, das funktioniert nicht. Und ich finde es halt, als ich das dann die letzten Tage dann, also jetzt, wo wir es aufnehmen, gestern gesehen habe, es war einfach nur schockierend und es hat mir einfach richtig Angst gemacht.
Wir haben übrigens auch auf ihrem Instagram stehen, wir bekämpfen Hasskriminalität und dann darunter mit offiziellen Behörden. Wo ich mich so frage, was sind das für offizielle Behörden? Haben Sie denn mal euren Instagram-Account angeguckt?
Ja, sie arbeiten, ja, das ist ja auch so fragwürdig, die Partner, in Anführungszeichen, mit denen sie zusammenarbeiten. Ja, weil sie da so ein paar Mal mit der Polizei zusammengearbeitet haben. Bezüglich Strafverfolgung.
Naja, und wo du das gerade hinterfragst, wie viele Behörden sind denn sensibel mit dem Thema Gender oder Ehe für alle, LGBT, all diese Themen, die da so drunter fallen, wie viele haben denn da überhaupt einen Plan? Die werden sich natürlich Organisationen suchen und sagen, beratet uns doch mal bitte. Das heißt, diese Personen gehen in eine Behörde und sagen, nehmt mal alles ernst, aber nicht Non-Binarität. Mhm. Das ist schrecklich. Also egal, wie wir es drehen und wenden, das ist einfach katastrophal.
Das ist richtig Katastrophe.
Ja, ich bin kein Fan von Cancel Culture, aber sorry.
Manchmal.
Da kommt ein Aber, ja.
Ja, aber am Ende, sie haben ja den Shitstorm, kriegen sie jetzt. Sie haben ein Entschuldigungsvideo hochgeladen, aber dieses Entschuldigungsvideo
verschlimmbessert einfach.
Das,
gut gemeint, aber es macht es eigentlich nur schlimmer.
Es ist absolut, also es ist auch wieder dieses typische, ja, es tut uns leid, aber ihr seid schuld, dass wir uns so verhalten haben, weil ihr habt uns beleidigt und deswegen sind wir stur gewählt worden. Völlig daneben. Und
mit
sie haben
super vielen Schnitten, mit einer super gekünstelten Stimme.
Also und das finde ich fast am schockierendsten. Es wird einfach so unfassbar künstlich.
Ja, es ist halt einfach wieder mal super unsensibel und man fühlt sich halt einfach nur verarscht, wenn man das sieht. dass sie das Thema immer noch nicht ernst nehmen. Und dazu haben sie halt auch eine Story gepostet, dass sie jetzt am Wochenende, wenn es nicht jetzt mittlerweile schon geschehen ist, einen Livestream machen wollen. Und dazu suchen sie eine Sprachwissenschaftlerin, eine non-binäre Person, die Pronomen benutzt. Und dann kommt jetzt wieder dieses Trickige und eine non-binäre Person, die absolut gegen Pronomen ist. Oder gegen diese non-binären Pronomen. Wo ich dann auch wieder denke so, why? Warum? Ja. Dann haben sie in der nächsten Story aber auch Reaktion darauf, die dann auch mit diesem Unverständnis kam, wieso sucht ihr jetzt non-binäre Personen, die sich dagegen aussprechen? Und haben dann dazu geantwortet, ja, weil wir für Meinungsfreiheit sind.
Nein, weil wir den Bass ausnutzen.
Ja, absolut. Absolut. Und dann ja wieder diese Meinungsfreiheit damit kundtun, dass jetzt die komplette Kommentar-Section blockiert ist.
Ja, aber also, guck mal, auch das ist so ein Ding, was mich, das nervt mich dann schon wieder, weil es ist doch scheißegal. Also sagen wir mal, ja, ihr holt da eine Person zu, die non-binary ist, aber sagt, mir ist das egal, so, ja, ne, wie man mich nennt. So. Das spielt doch keine Rolle. Also es kann ja, nehmen wir mal an, die stehen stellvertretend für so und so viele tausend Menschen. Ja. So eine non-binary Person, die sagt, ich möchte gerne, ne, dass es ein Pronomen gibt, das mich gut beschreibt, steht für 60.000 Menschen und eine non-binary Person, die sagt, mir ist das egal, steht für 20.000 Menschen. So, dann ist es doch scheißegal, wie viele dafür oder dagegen sind. Das ist ja kein Grund, das dann nicht zu machen. Selbst wenn es nur eine Person ist, die sagt, ich möchte, dass du mich they nennst, dann hast du das zu machen, ganz einfach.
Ja. Das ist doch scheißegal. Das ist genauso, wenn sie jetzt irgendwie was Sexualität angehen, da jetzt Leute holen, die kontra Homosexualität sind. Ja. Die kontra sind ja schwul, kontra lesbisch. Ja.
So, why? Dann hast du völlig Argumente, die dann dagegen sprechen, gegen Homosexualität.
Ja, und einer einfach sagt, ein Konflikt.
Ja. Warum? Ja. Und das ist das Gleiche. Also super unsensibel. Sie machen es auch nur noch schlimmer. Sie lernen nicht aus ihren Fehlern und gehen damit halt einfach absolut respektlos um. Und ich fand es gestern einfach nur super erschreckend. Dementsprechend, falls ihr im Umgang mit Pronomen, mit non-binären Personen unsicher sein sollt, notfalls fragt sie einfach. Ja. Geht auf die Person zu, fragt so, hey, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie ich dich lesen soll. Ich lese dich als männliche Person. Ne, Miriam hat gerade das Beispiel gebracht, aber du trägst einen Rock. Ne, willst du als männliche Person wahrgenommen werden? Was für Pronomen benutzt du? Wie darf ich dich ansprechen? So, geht in den Diskurs. Habt da keine Scheu. Seid offen und respektvoll in dem Fall.
Und wenn du dich nicht traust zu fragen, dann benutzt er oder sie, je nachdem, womit du dich gut fühlst. Und die Person wird dir dann schon sagen, du, mir wäre lieber, wenn du mich so und so nennst.
Ja, dann
oder
ist es ja
auch okay. Nimm einfach den Namen. Statt einer geschlechtlichen Zuordnung, nimm einfach den Namen.
Ja, hey, wie heißt du?
Egal, wie oft du den dann sagst, nimm den einfach. Ja. So. Und also, aber es gibt Wege drumherum, als irgendwie mit irgendwie Respektlosigkeit zu entgegnen. Ja. Genügend.
Genau, wer sich zu dieser Thematik und zu dem Video nochmal irgendwie genauer schlau machen möchte, sollte sich mal das Video fahren. Wie heißt er?
Lars
weiter.
Prince Charming, Staffel 1.
Ich muss den Namen lesen, um ihn aussprechen zu können.
Der hat nämlich ein Video dazu gemacht, hat das Ganze aufgeschlüsselt und gut erzählt, wieso das problematisch ist.
Von Schwarz und Ehrlich.
Genau, Lars Tens Feuerborn.
Genau, der nämlich.
Lars ist auch schön. Genau, so
Credits zu ihm. Ja, da kann der Schwanz und Miriam dazwischen.
Ja, sorry.
Genau, da einfach mal draufklicken auf sein Instagram. Dann versteht ihr auch, worum es geht.
Ja, Thematik. Wahnsinn. Also summa summarum, ich denke, diese Personen, diese Organisationen bräuchten eigentlich die Arbeit, die sie selbst anpreisen, zu geben, zu liefern.
Schreit nach einem Vorstandswechsel.
Ja. Und Aufklärung.
Aufklärung. Ja. Und das war jetzt so viel, dass wir fast schon eine ganze Folge damit hätten füllen können.
Ja, sorry.
Aber René möchte noch etwas anmerken. Der hat nämlich auch noch was.
Genau, wir hatten doch in der letzten Folge kurz über Zeitzeugen gesprochen, Tobi und ich. Und da hatten wir gesagt, dass wir das vielleicht zum Pre-Talk machen.
Genau.
So, und da wollte ich ein, zwei Sachen einfach nur zu sagen. Oder euch erstmal fragen, seid ihr schon Zeitzeugen begegnet?
Nee, das hatte ich letzte Woche, glaube ich, schon erzählt. Nicht, dass ich wüsste, nein. Also,
was wüsstest du denn schon?
Niemand, der in Deutschland gelebt hat. Also niemand, der irgendwie...
Können wir kurz nochmal, um die Leute abzuholen, Zeitzeugen bezüglich
des... Zeitzeugen bezüglich des Holocaust. Ne? Also es gibt natürlich Zeitzeugen für alles Mögliche, aber jetzt in unserem Fall für bezüglich des Holocaust, also Holocaust-Überlebende.
Genau, weil im Januar gibt es ja jetzt jede Woche, jeden Sonntag ausnahmsweise eine Folge bezüglich des Gedenktags,
der Holocaust-Gedenktag, genau.
Holocausts. Am 27.01. habe ich gelernt. dementsprechend gibt es dann diesen Monat, jeden Sonntag eine Folge, die sich mit den Opfern des Holocaust in der queeren Community beschäftigt.
Genau, Bildungsauftrag erfüllt.
Da können Sie gerne zuhören und auch noch was aus der Vergangenheit lernen.
Und diesbezüglich reden wir halt aktuell jetzt von den Zeitzeugen
des Holocaust, genau.
Genau, also niemand, der jetzt irgendwie in Deutschland war, sondern nur meine Oma, die mir halt erzählt hat, wie sie in Polen damals flüchtete und dann in Deutschland gelandet ist. Also das schon, aber sonst.
Also sie ist auch dann während der 30er oder 40er geflüchtet.
Genau. Aus, okay. Also mittlerweile, wie hieß das denn damals? Preußen, Pommern, irgendwie sowas?
Also Preußen wahrscheinlich.
Ja.
Die Gegend da.
Ja, da.
Was so, heute Polen ist.
Heute Polen, genau. Wir sind dorthin gefahren und sie hat mir alles gezeigt, wo sie früher groß geworden ist. Und wir sind auch ein Teil der Fluchtroute zusammen gefahren. Und sie hat mir erklärt, dass sie da mit der Kutsche lang sind und auch an Lagern vorbei sind, wo sehr abgehungerte Menschen draußen waren. Und die dann auch zum Plündern solcher Wagen aufgerufen wurden und all solche Sachen. Also war schon krass, was sie mir alles erzählt hat, aber hat halt irgendwie nicht direkt damit zu tun, was hier in Deutschland passiert ist.
Ja, bei mir ist es ähnlich. Bei die Familie meines Opas irgendwie ist auch aus dem heutigen Polen geflüchtet. Aber da weiß ich nicht mehr, das weiß ich nur aus Dokumenten, nicht aus persönlichen Erzählungen. So, da kann ich da gar nichts zu sagen. Aber ich bin schon ganz, ganz vielen Holocaust-Zeitzeugen begegnet.
Ja, klar.
Ja, genau. Also natürlich meine Arbeit einmal, ne? Also durch die Arbeit in der Gedenkstätte. Weil es da einmal im Jahr eben den Jahrestag der Befreiung gab oder gibt. Und da kamen dann eben immer ganz viele Überlebende zu der Veranstaltung. Dementsprechend bin ich da immer ganz vielen begegnet. Wurden natürlich, wie man sich denken kann, jedes Jahr weniger. Und es wird auch nach wie vor natürlich mit jedem Jahr weniger. Abgesehen davon bin ich auch generell einfach auf vielen Veranstaltungen gewesen, wo Zeitzeugen gesprochen haben. Die den meisten wohl ein Begriff ist, wahrscheinlich euch auch, ist Esther Bejarano. Mhm. Das ist, glaube ich, somit die bekannteste Zeitzeugin eigentlich, oder war mittlerweile, muss man sagen, leider. Die bekannteste Zeitzeugin Esther war eine Auschwitz-Überlebende. Die hat in Auschwitz im Mädchenorchester gespielt, hat dadurch überleben können und hat dann viele, viele Jahrzehnte nicht darüber gesprochen und irgendwann angefangen, darüber zu sprechen und ist durch ganz Deutschland getourt, kann man fast sagen, in den letzten Jahren und hat an Schulen gesprochen, Veranstaltungen gesprochen, hat Lesungen gemacht, weil sie ein Buch geschrieben hat, hat in einer Band mitgespielt, die Microphone Mafia.
Geil.
Rap-Musik, also es ist Rap und sie hat dazwischen halt gesungen.
Nice.
Genau, und damit ist sie fleißig aufgetreten, auch in sehr, sehr hohem Alter, also auch mit über 90 noch stand sie mit denen auf der Bühne. Und in der Regel bestand dieses Programm auch immer aus Lesungen, sie hat aus ihrem Buch vorgelesen und danach gab es ein Konzert. Genau, und Esther bin ich ganz, ganz oft schon begegnet, also bestimmt so 8, 9 Mal auch persönlich begegnet und Esther ist letztes Jahr verstorben. Genau, hat in Hamburg gelebt und
Wahnsinn.
Lebt nicht mehr, leider. Genau, und es werden, wie gesagt, jedes Jahr weniger Zeitzeugen.
Ja, ich hatte jetzt vor kurzem auch noch einen Artikel gelesen, da ging es um Lili Ebert, 98 Jahre. Und sie ist jetzt, ne, sie ist eine Holocaust-Überlebende und sie ist jetzt zum 35. Mal Uroma geworden.
Oh, nicht schlecht.
Und hat das mit dem Kommentar gefeiert, Babys sind die beste Rache an den Nazis.
Geil.
Ja.
On point.
Ja, deshalb aber auch, ne, weil es eben immer weniger Zeitzeugen werden, weil sie halt alle wahnsinnig alt sind mittlerweile. Falls ihr das mal machen möchtet und mal Zeitzeugen begegnen wollt, dann googelt. Also in der Regel, wenn ihr Zeitzeugen oder Zeitzeugengespräch googelt und dann vielleicht dahinter eure Stadt, wenn es eine etwas größere ist, dann könnt ihr Glück haben, dass vielleicht noch was stattfindet.
Zeitzeugen Algermissen.
Zum Beispiel.
Das ist das Kaff, aus dem ich gekrochen bin. Also hier in Deutschland halt, ne?
Genau, oder Gedenkstätten in eurer Nähe, die machen das auch ganz oft, dass sie Zeitzeugengespräche anbieten. Genau. Fertig.
Geil.
So.
Dann nutze ich das mal.
Starten wir jetzt mit Miriams Fall?
Genau. Nutze ich mal als Überleitung zu meinem Fall heute.
Dann machen wir. Let's go.
Bevor die Nazis in Deutschland die Macht ergriffen und die wohl schwerste Epoche der Geschichte damit einbrach, herrschte von 1918 bis 1933 die sogenannte Weimarer Republik. Diese Epoche löste seinerzeit das Kaiserreich ab und lieferte politisch betrachtet erstmals eine parlamentarische Demokratie. Doch nicht nur politisch betrachtet brachte diese Zeit einiges mit sich, was wir aus heutiger Zeit kennen und schätzen. Auch für Personen des LGBT-Spektrums bot diese Zeit etwas Entspannung und die Möglichkeit, sich freier und sicherer zu bewegen. Natürlich sprechen wir hier immer noch von den Jahren 18 bis 33, also auch fernab der Abschaffung des Paragraphen 175, welcher die Verfolgung und Inhaftierung Homosexueller legitimierte und der Eröffnung der Ehe für alle. Aber immerhin eine Zeit, in der es in Metropolen möglich war, an einem schwul-lesbischen Nachtleben teilzuhaben, ohne um das eigene Leben bangen zu müssen. Es wurde geduldet und wenn es die gut betuchte Gesellschaft amüsierte, sogar gern gesehen. Unser heutiger Fall führt uns in die Heimat dieses Podcasts, nach Hamburg. Auch hier etablierte sich eine Szene, an der zum Beispiel homosexuelle Frauen ohne große Angst vor Verfolgung oder Schlimmerem teilnehmen konnten. Es gab kleine Bars und Cafés, in denen sich Frauen kennenlernen und verlieben konnten. Ich gehe hier nun expliziter auf lesbische Frauen ein, da mein heutiger Fall von ein paar lesbischer Frauen handeln wird. Genauer von Erna Kisch und Martha Zacher. Erna war Jüdin. Dies ist in Anbetracht der bald einbrechenden NS-Zeit zu erwähnen. Beide Frauen lebten gemeinsam mit Marthas Mutter in einer Hamburger Etagenwohnung. Anfang 1930 lernten sie sich in einem Park in Hamburg-Hamm kennen. Erna Kisch machte gerade eine schwere Zeit durch. Sie war frisch getrennt und ertrug die Einsamkeit und die plötzliche Geldknappheit nur schwer. Erna war aus gutem Hause. Sie besuchte in ihrer Jugend Privatschulen, wurde verwöhnt und später zur Vermögensvermehrung von ihren Eltern mit ihrem Ehemann bekannt gemacht. Eine Zwangsehe, wie sie später sagte. Erna nahm den Namen und die Staatsangehörigkeit ihres Mannes an. Das war damals so üblich und ein Jahr nach der Heirat bekam Erna einen Sohn. Bald darauf war Ernas Mann auf langen Geschäftsreisen in Sibirien unterwegs und ihre Mitgift von 70.000 D-Mark schien verloren. Eine Mitgift bezeichnet Vermögen in Form von Gütern und Hausrat, die eine Braut mit in eine Ehe bringt. Die Mitgift ist eine kulturell festgelegte Form des Gabenaustausches anlässlich einer Heirat. Sie wird vom Vater der Braut an den Vater des Bräutigams oder direkt an das Ehepaar übergeben. Ohne das Geld ihres Mannes hatte Erna jetzt Probleme, sich im normalen Leben zurechtzufinden und begann, Teile des Hausrats zu verkaufen und Zimmer unterzuvermieten, um über die Runden zu kommen. In eines dieser Zimmer zog eine Dame, mit der sie dann ein langes Verhältnis beginnen würde. 6,5 Jahre zog sich die Scheidung von ihrem Mann hin und Ernas Ex-Mann warf ihr immer wieder vor, einen unangemessenen Lebenswandel zu führen. Irgendwann einigten sich die beiden und trennten sich. Und Erna wurde ab da von ihrem Bruder aus bezahlt, welcher von ihren Eltern damit beauftragt wurde. Ihre Eltern waren sich sicher, dass Erna mit Geld nicht umgehen konnte. Und seinerzeit einigte man sich dann in einem Scheidungsfall über die Frau hinweg und die Eltern behielten die damalige Mitgift wieder ein. Dieses Geld zahlten sie Erna nun durch die Verwaltung des Bruders aus. Sie nahm es, um ihre Freundin zu verwöhnen und das Geld war dann irgendwann leer und als das Geld ausging, verließ diese sie. Diese Sorgen teilte Erna am besagten Tag 1930 mit der noch fremden Frau im Hammer Park, Emilie Martha Elisabeth Zacher aus Wien. Als Tochter eines selbstständigen Kaufmanns zog sie im Alter von 11 Jahren mit ihren Eltern nach Hamburg. Sie absolvierte eine Gewerbeschule und half ab da im väterlichen Betrieb aus. Vom Vater und einem Verwandten wurden sie und ihre Mutter so gut bezahlt, dass sie beide erstmal nicht erwerbstätig sein mussten. Dies hielt dann 10 Jahre an und ab da mussten die Mutter und sie ebenfalls Zimmer untervermieten und von der Wohlfahrt leben. Ob es nun die Sympathie füreinander war, den sie aufgrund ihres sich ähnelnden Lebenswandels hatten, oder ob sie sich dann aus anderen Gründen anfingen zu treffen, weiß man heute nicht. Aber von diesem Tag im Park an wollten die beiden gemeinsam durchs Leben gehen. Und so zog Erna 5 Jahre später, 1935, bei Martha und ihrer Mutter ein. Lesbische Liebesbeziehungen wurden seinerzeit nicht strafrechtlich verfolgt, im Gegensatz zu Beziehungen zwischen schwulen Männern. Lesbische Liebe wurde als vorübergehende Natur betitelt, aber wagten es zwei Frauen jedoch, sich als Liebespaar zu outen und eine ernsthafte Beziehung anzustreben. So wurden sie auch für dieses Vergehen von der Gestapo verfolgt. Erna und Martha waren sich dessen bewusst und lebten daher betont unauffällig und angepasst. Um nicht aufzufallen, mimte Martha die brave Arierin, unterschrieb ihre Schreiben stets mit deutschem Gruß, stand in Gesprächen hinter den Entscheidungen Hitlers und positionierte sich antisemitisch. Der Spagat war groß, gerade da ihre geliebte Erna Jüdin war. Doch den beiden gelang es, da sie beide nicht arbeiteten, gesellschaftlich unsichtbar zu bleiben. Ebenso war Martha nicht mehr im gebärfähigen Alter und somit von der weiblichen Pflicht befreit, dem Führer ein Baby zu schenken, wie es arischen Frauen ja vorgeschrieben wurde. Der Zins, den Ernas Bruder ihr monatlich überwies, lag zwischenzeitlich nur noch bei 85 Mark monatlich. Und die Frauen schmiedeten bald einen Plan, wie sie Erna rächen und die Eltern um das gesamte Vermögen bringen könnten. Und so nutzte Martha ihren Status als Arierin und ließ sich die Konten ihrer Freundin durch sie bevollmächtigen, um danach die Familie zu melden, zur Auszahlung des Vermögens zu zwingen und das Geld danach von Erne an sich selbst zu übergeben. So war es dann wieder ihrs. Sie hätten das Geld somit dem Volksschädling abgenommen und einem arischen Haushalt zugeführt. Das war damals die Art, das zu betrachten. Ernas Eltern weigerten sich beharrlich und zwischen den beiden Parteien brach ein Rechtsstreit aus. Während des Streits kontaktierte Ernas Mutter ihre Tochter. Sie fragte, ob sie nicht mitbekommen würde, was mit den Juden im Land passierte, weil sie zu beschäftigt ist, ihren Eltern das Geld abzujagen. Sie warnte ihre Tochter, erzählte, dass der Bruder sein gut laufendes Geschäft bald schließen müsste, da er Jude ist, dass sie überlegten, abzuhauen. Doch Erna ignorierte diese Warnung und auch die Mutter konnte nicht mehr aufbrechen, denn sie starb wenige Monate später. Hiermit erbten Erna und Martha dann 18.000 Mark. Sie ließen es sich gut gehen, kauften neue Möbel und verreisten. Sie waren im Harz, an der Ostsee und in Berlin. Immer unter Missachtung der für Erna geltenden Gesetze, sich als Jüdin identifizieren zu müssen, wenn sie beispielsweise in ein Hotel eincheckten. Entweder unterschätzte sie die lauernde Gefahr oder sie missachtete sie willentlich, um ihre Freundin nicht zu enttäuschen. 39 ließ Erna sich illegal taufen. Dies war zu der Zeit bereits seit mehreren Jahren verboten. Aber sie fand einen Pastor, der es dennoch vollzog, da er sie weder innerlich noch äußerlich als jüdisch ansah. Wie die beiden Frauen zur christlichen Kirche standen, lässt sich nicht herausfinden, aber der Pfarrer war immer wieder Anlaufstelle und Vertrauensperson der beiden. Doch genau dieser Pfarrer sollte sie Jahre später aus Sorge um seine eigene Sicherheit verraten. Der Pfarrer gab den Tipp, die beiden seien ein Liebespaar und das geerbte Geld sollte sie letztendlich alles preisgeben lassen. Durch eine Umstrukturierung der Finanzbehörde wurden Positionen neu vergeben und diese neuen Beamten stellten neue Fragen. Da Martha nicht alle zu ihrer Zufriedenheit beantworten konnte, verfolgten sie den Geldfluss ihres Kontos und landeten bald bei dem geerbten Geld, welches sie ihrer angeblichen Untermieterin und guten Freundin abgenommen hatte. Dies warf jetzt Fragen auf. Auch Ernas Bruder, der mittlerweile in London abgetaucht war, meldete sich plötzlich wieder und steckte den ermittelnden Behörden, dass er hier Unzucht vermutete. Für den Gestapo-Beamten Kühn, welcher die Ermittlungen leitete, tat sich eine verkehrte Welt auf. Zwei Frauen bildeten sich hier ein, vor der Nase Hitlers ein Leben ohne Männer führen zu können, Geld am Staat vorbeizuschleusen und Rassenschändung zu betreiben. Er klagte später an, dass es sich bei diesem Fall um eine Verführung durch die Jüdin handeln müsste und die Arierin eine asoziale Schmarotzerin sei. Nachdem die Gestapo nun beide angeklagt hatte und alle Vernehmungen geführt waren, gingen sie zur Hausdurchsuchung über. Obwohl Erna und Martha nach den Vernehmungen schriftlich bestätigen mussten, sich zu trennen, dachten sie überhaupt nicht daran, dies auch wirklich zu tun. Martha ließ sich von der Gestapo ebenso wenig einschüchtern. Sie schmetterte drohende Schreiben auf jeden Einschüchterungsversuch zurück und kündigte an, dem Führer höchstpersönlich zu schreiben. Sie ließ alles so aussehen, als hätte sie nicht geahnt, dass Erna eine Jüdin sei, als sie sie um Unterschlupf bat. Obwohl die beiden immer mehr in die Enge gedrängt wurden, schien gerade Erna keinerlei Sensoren dafür zu haben, in welche gefährliche Situation sie sich auch durch das Handeln Marthas begeben hatte. Letztendlich war sie ihr nun völlig ausgeliefert. Sie hatte all ihr geerbtes Geld, sie war die Arierin, die wenig zu befürchten hatte, und um sie herum verschwanden immer mehr Juden aus dem Stadtbild. Alles, woran die beiden Frauen dachten, war, das Erbe zu genießen und einen Weg zu finden, sich die Gestapo vom Hals zu halten. Bis 1941 hatte Erna jetzt keinen Versuch unternommen, Deutschland zu verlassen. In diesem Jahr beschloss der NS-Staat, mit der Deportation aus Deutschland zu beginnen. Alle Juden waren ab September dazu gezwungen, sich durch den Judenstern zu kennzeichnen. Erna wurde verraten. Vielleicht hatte der Reichtum der beiden angeblichen Freundinnen für Missgunst bei den Nachbarn gesorgt oder sie hatten die Aktion der Gestapo mitbekommen. Man kann hier nur mutmaßen. Aber sie wurde gemeldet, ihren Stern nicht getragen zu haben. Kurz darauf bekam sie dann eine Vorladung der Gestapo, welcher sie einfach nicht nachging. Kurzerhand nahm der Gestapo-Beamte Kühn es an sich, den beiden einen erneuten Besuch abzustatten, und er traf die gerade frisch am Unterleib operierte Erna im häuslichen Bett an. Als er sie aus diesem rauszerren wollte, warf Martha sich zwischen die beiden. In seiner Wut warf Kühn Martha in eine Glasvitrine, und das zerschlagene Glas zerschnitt ihr den Oberarm. Beide Frauen wurden jetzt von Kühn in Schutzhaft genommen. Martha verbrachte einige Wochen als Polizeigefangene im Krankenhaus. Währenddessen saß Erna als Schutzhäftling im Cola Fu ein. Dies seinerzeit noch als Gefängnis getarnte Gebäude in Hamburg in Fuhlsbüttel offenbarte sich nach seiner Schließung 45 als eigentliches KZ. Dort stand Erna nun auf der Liste für die erste Großdeportation nach Lodz. Das Ghetto Litzmannstadt in Polen, welches auch als Ghetto Lodz bekannt war, war während der deutschen Besetzung 39 bis 45 ein Sammellager der NS. Es diente als jüdischer Wohnbezirk und Zwischenstation vor der Deportation in die deutschen Vernichtungslager. Es war das am längsten existierende nationalsozialistische Ghetto und nach der Zahl der Gefangenen nach dem Warschauer Ghetto das zweitgrößte in Polen. Die mittlerweile 50-jährige herzkranke Erna kam dort im Oktober 1941 an. Die meisten Häuser waren aus Holz gefertigt und hatten weder Wasser- noch Kanalisationsanschlüsse. Das Ghetto war mit 134.000 Einwohnern hoffnungslos überfüllt. Aufgrund dessen wurden Schulen und Kirchen des Ghettos geräumt, um die neuen Ankömmlinge aus Deutschland unterzubringen. Vermutlich ist Erna genau in so einer Sammelunterkunft gelandet. Lodz wurde als Produktionsghetto von der NS genutzt. Hier entstanden Textilien für die Wehrmacht. Durch mangelnde Versorgung mit Lebensmitteln und die schrecklichen Umstände im Ghetto starben viele Menschen schon hier. Wie es Erna hier erging, konnte man nicht herausfinden. Um zu überleben, musste sie sich in der Gesellschaft integrieren. Das war für eine deutsche Judin kein leichtes Unterfangen. Sie konnte sich nicht verständigen und galt bei den Einheimischen als arrogant, faul und unwillig, etwas für die Gemeinschaft zu tun. Erna entsprach diesen Vorurteilen. Es war schwer an dieser Stelle, die mir zugänglichen Quellen, welche sich aus Fotografien aus einem Buch beruhen, zu entziffern, da die Fotos leider unscharf waren. Und so verliert sich hier auch für mich die Recherche und es bleibt ungewiss, was ab damit Erna passiert ist. Einer anderen Quelle zufolge konnte ich aber entnehmen, dass sie im Mai 1942 nach Chełmno deportiert wurde. Chełmno ist ein anderer Name des Vernichtungslagers Kulmhof. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie dies nicht überlebt hat. Bis Jahresende 1941 gab es noch postalischen Kontakt zwischen Martha und Erna. Als Martha dann aber Anfang 1942 anfing zu versuchen, ihrer Freundin Geld und Päckchen zuzuschicken, wurde sie angezeigt. Kommissar Kühn nahm sie wegen ihrer Unbotmäßigkeit in Schutzhaft und schickte sie anschließend in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, das sie im September 1944 krank, aber immerhin am Leben wieder verließ. Betrachtet man nun die Liebesgeschichte aus heutiger Sicht, zeigt sich deutlich, dass die Rollen der Jüdin, der Arierin, des Seelsorgers, sogar die des Gestapomanns nicht alleine wirksam sind. Zeitweise wechseln die einzelnen Personen auch ihre Rollen, ohne dabei die rassistische Hierarchie zu verlassen. Um ihre Partnerin zu schützen zum Beispiel, spielte Martha die Rassistin, einfach um nicht aufzufallen. Der Priester stellt sie erst noch schützend vor sie, tauft sie heimlich, um dann doch einzubrechen. Und der Gestapo-Mann Kühn macht es sich ja förmlich persönlich zum Auftrag, die beiden auffliegen zu lassen und zu inhaftieren, beschwert sich aber im selben Zuge, dass Martha die hoch anständige jüdische Familie Ernas um ihr Geld bringt. Alles Verwirrung dieses Verlaufes und ja, irgendwie entstanden aus Ernas und Marthas Grenzüberschreitung. Hätten sie, wie zu dem Zeitpunkt, bevor sie das Vermögen anstrebten, weiter mit Marthas Mutter Zimmer untervermietet und sich einfach unauffällig verhalten und ja, einfach in Armut gelebt, dann hätten sie das vielleicht auch überlebt. Das war's.
Ja, ich hätte noch ein, zwei Zusatzinfos, wenn das okay ist.
Natürlich, gerne.
Du hast einmal Kolafu erwähnt.
Ja, genau.
Das steht für Konzentrationslager Fuhlsbüttel. War damals tatsächlich Teil der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel, die es ja, glaube ich, heute auch noch gibt, oder? Ist das nicht immer noch ein Gefängnis? Ich meine schon. Wird doch in Hamburg, wird das denn nicht Santa Fu genannt?
Genau, Santa Fu, somit das krasseste Gefängnis soll es halt in Hamburg
sein. Es kam mir schon irgendwie, dieses Fu war so, irgendwoher kenne ich das.
Ja. Santa Fu, das war ja auch, das kenne ich zum Beispiel auch aus dem Dungeon.
Ja.
Da wird es auch aus dem Mittelalter noch so ein bisschen die Zeit beleuchtet. Ist wohl kein leichtes Gefängnis am Mittelalter.
Genau.
Ja, was war da schon leicht?
Genau, das war eben damals auch schon eine Justizvollzugsanstalt. Mhm. Und ab 1933 und dann auch bis zum Ende, also bis 1945, ist da eben ein Teil des NS-Gefängnisses sozusagen eingezogen. Und dadurch, dass es dann eben ab 1933 auch der SS-Bewachung unterstellt gewesen ist, war es dann im Grunde ein KZ. Mhm. So kann man eigentlich nicht anders sagen.
Ja, ich hatte in den Recherchen den Namen nur gelesen, ohne Erklärung, was das ist. Habe dann eben ein bisschen hinterher gegoogelt und halt irgendwie gelesen, das soll als Gefängnis gehandelt worden sein, offiziell. Mhm. Aber die Umstände im angeblichen Gefängnis waren halt wie bei einem KZ.
Ja, genau.
Deswegen halt dieses, später hat man erkannt, das war eins.
Ja, dafür spricht eben auch einfach, dass die SS ab 33 dem Ganzen, ne, dass das Ganze der SS unterstellt war. So. Und ab 44 gab es ebenfalls auch im selben Gebäudekomplex ein Außenlager vom KZ Neuengamme. Mhm. Und heute ist es eine Gedenkstätte, also das gibt es immer noch, heißt immer noch Kolafu, also die Gedenkstätte, und ist eine von drei großen Gedenkstätten, die wir hier in Hamburg haben. Ne? Wir haben einmal die KZ-Gedenkstätte Neuengamme, wir haben Kolafu, Gedenkstätte Fuhlsbüttel Und wir haben die Gedenkstätte Bullenhuser Damm. Falls euch das was sagt. Gar nicht?
Also ich kannte nur Neuengamme tatsächlich.
Okay. Okay, kurz, weil darum soll es eigentlich nicht gehen. Bullenhuser Damm war eine Schule in Hamburg. Rothenburgs Ort, glaube ich, ist das. Okay, ich muss ein bisschen ausholen.
Kurz,
sagte er. Kannst du bitte nicht so schmatzen, Tobias?
Entschuldigung.
Genau, also dieses KZ Neuengamme, da gab es einen Lagerarzt und der hat, oh Gott, wann war das? Ich glaube Ende 44, Anfang 45, hat der sich 20 Kinder aus Auschwitz her deportieren lassen. Die sind dann eben ins KZ Neuengamme gekommen, weil er damit Experimente, mit den Kindern Experimente machen wollte. Und als dann klar war, die Alliierten rücken immer näher, musste man ja Spuren beseitigen und hat sich dann gedacht, okay, was machen wir mit den Kindern? Hat die dann in einer, ich sag mal, Nacht-und-Nebel-Aktion auf einen Laster gepackt und hat die mitsamt des Pflegepersonals, die sich um die Kinder gekümmert hat, zur Schule Bullenhuser Damm gebracht und hat die Kinder dort im Keller erhängt. Alle 20 und auch die Pfleger. Und deshalb ist eben die Schule Bullenhuser Damm eben heute eine Gedenkstätte.
Krass.
Genau. Du hast das Ghetto erwähnt, das Ghetto in Lodz, und du hast das Litzmannstadt genannt.
Ja.
Weißt du, warum das Litzmannstadt heißt?
Wikipedia hat mir das gesagt.
Okay, genau. Genau, ab 1940 wurde das eben in Litzmannstadt, also die Stadt an sich, in der das, also Lodz, wurde in Litzmannstadt umbenannt nach einem NS-Mann.
Okay. Genau.
Also es hieß eigentlich Lodz, aber dann ne, sind ja die Nazis da, haben das Ganze überfallen und haben es dann eben Litzmannstadt genannt. Genau, was ein Ghetto ist, hast du ja im Grunde schon gesagt, das ist ein abgesperrter Bereich quasi innerhalb einer Stadt.
Moment, heißt die Stadt jetzt immer noch Litzmannstadt?
Nein, um Gottes Willen,
okay,
die heißt wieder Lodz. Ich glaube nicht, dass sie Lodz heißt. Also nehme ich mal an, dass sie wieder
so
heißt.
Ich kenne es aus diesem Lied. Ne?
Ja, ich hatte...
Genau, Theo, wir fahren nach Lodz.
Ja, ich hatte einen Ohrwurm vorhin auch noch gedacht, oh mein Gott, hat es damit was
aber
zu tun?
Hauptsache,
bitte nicht.
Dass sie nicht mehr nach diesen Essen...
Das ist wie mit Chelmno und Kulmhof. Also Chelmno ist die polnische Bezeichnung und Kulmhof war die deutsche Bezeichnung.
Ah.
Genau. Genau, also Ghetto ist eben ein abgetrennter Bereich innerhalb einer Stadt. Also stellt euch vor, Hamburg und man würde dort irgendwie einen Häuserblock absperren, abriegeln und dort dann eine Gruppe von Menschen einpferchen. Das war im Grunde ein Ghetto. Ghettos waren in der Regel Zwischenstationen, also dort kamen die Minderheiten, sag ich mal, hin, um dort quasi zwischengelagert zu werden, um von dort aus dann weiter transportiert zu werden in Konzentrationslager.
Eigentlich crazy, wo du das gerade so erklärst, dass Ghetto so im Sprachgebrauch von Rap so normalisiert ist.
Ja.
So, weiß ich nicht, die Leute würden jetzt ja auch sagen, keine Ahnung, Billstedt, Mümmelmannsberg ist ein Ghetto. So,
ja.
Wenn du jetzt halt weißt, okay, was bedeutet Ghetto tatsächlich, ist ja, das ganz schön tragisch.
Das ist schon so ein abwertender Begriff. Aber
ja, kann, ne? Voll krass.
Ja. Ja, und ich hab da auch zum Beispiel, also wenn ich das Wort Ghetto höre, habe ich auch direkt beide Verbindungen.
Ja.
Also ich verbinde einmal diese, ich sag mal...
Brennpunkt?
Bitte?
Brennpunkt eher,
ja.
Wahrscheinlich,
genau. Brennpunkte, aber gleichzeitig habe ich eben auch durch mein Studium eben auch direkt andere Ghettos im Kopf. Genau, und in diesem abgesperrten, abgeriegelten Bereich mussten dann diese Minderheiten eben leben, insofern ein Leben denn möglich war, weil im Grunde... ist es wie in einem KZ gewesen. Also Überbelegung war ein großes Thema, Hunger, Krankheiten, dementsprechend starben eben auch dort ganz viele weitere Ghettos, waren das Ghetto in Krakau, das Ghetto in Warschau, das Ghetto in Riga, Lemberg, sind alles große Ghettos gewesen, wenn Ghettos das Plural ist, weiß ich gar nicht. Genau. Aber wer sich dafür interessiert, es gibt auf Wikipedia eine ganze Liste mit allen Ghettos, die es gab. Ich glaube, es waren über 500 insgesamt in ganz Europa. Nicht alle so groß, ne? Also nicht alle so groß, aber ja, gab es.
Krass.
Zu Chelmno wollte ich gerne noch was sagen, zum Vernichtungslager. Ich teile Lager immer ein bisschen ein in, also generell natürlich Konzentrationslager und dann eingeteilt in Arbeitslager, also Lager, in denen man, deportiert wurde, um dort zu arbeiten, und eben Vernichtungslager, in denen man deportiert worden ist, um gezielt zu sterben. So, das darf aber nicht davon abtäuschen oder täuschen, dass ein Arbeitslager das gleiche Ziel hatte. Mhm. Also in einem Arbeitslager bist du auch hingekommen, um zu sterben, aber eben durch Arbeit.
Ja.
So Vernichtung durch Arbeit war da so das Oberthema. Genau, und dann gibt es noch sowas wie Durchgangslager. Westerbork zum Beispiel in den Niederlanden ist eins. Dort ist man quasi wie ein Ghetto. Das war eine Zwischenstation. So Westerbork zum Beispiel, da war Anne Frank, glaube ich, mit ihrer Familie. Also die sind ja in Amsterdam dann entdeckt worden und sind dann nach Westerbork gekommen, um dann von dort aus, glaube ich, nach Auschwitz zu kommen und von Auschwitz aus nach Bergen-Belsen. Ich glaube, so ist die Station. Also nicht alle aus der Familie, nicht alle im Hinterhaus haben denselben Weg. Fritz Pfeffer, glaube ich, ist der Zahnarzt, der auch mit denen inhaftiert, der auch mit denen im Hinterhaus gelebt hat. Der war zum Beispiel zwischenzeitlich in Neuengamme. Also der ist dort ums Leben gekommen, beziehungsweise dort ermordet worden. Das kann man ja eigentlich, muss man ja ermordet worden nennen. Genau, Vernichtungslager, das sind eben Lager, in die man gekommen ist, um in der Regel direkt in den Tod quasi geschickt zu werden. Weitere Vernichtungslager neben Chełmno oder Kulmhof waren Treblinka, Sobibor, Majdanek, Belzec und natürlich Auschwitz. Auschwitz ist so das Größte und das, glaube ich, alle kennen. Ich würde gerne ein paar Zahlen raushauen.
Gerne.
Ich darf.
So, gönn dir.
Eins, zwei.
Also in Auschwitz ist das, glaube ich, den meisten ja bekannt, circa 1,1 Million Menschen ermordet worden. Und unter diesen 1,1 Million Toten waren 960.000 Juden. Also knapp 1 Million davon nur Juden. Und von diesen 960.000 sind 865.000 direkt nach der Ankunft ermordet worden. In Treblinka, im Vernichtungslager Treblinka, sind es 900.000. Sorry, Heavy. In Sobibor sind es 150.000 bis 250.000. In Belzec sind es mehr als 400.000 und in Majdanek sind es 80.000. Und so kommt man dann eben auf diese riesige Zahl. Also man sagt, glaube ich, in der Forschung etwa 3 Millionen sind durch die Vernichtungslager oder durch die Lager generell ermordet worden und die anderen 3 Millionen durch Erschießungen, also durch Massenerschießungen im Osten. Und so kommt man eben auf die Zahl 6 Millionen.
Ich finde es immer so krass, dass irgendwie, gerade so in meinem Geschichtsunterricht wurde immer nur Auschwitz thematisiert und was da halt passiert ist. Wir sind auch nach Bergen-Belsen gefahren, wo ich auch schon schockiert war und mir gedacht habe, oh mein Gott, das ist ja gleich um die Ecke. Also ja. Ich habe zu der Zeit in Niedersachsen gelebt und wir waren irgendwie ratzfatz da und also fand ich schon irgendwie krass und ich habe erst irgendwie im Laufe der Zeit durch meine eigenen Recherchen gelernt, dass es auch noch andere dieser Lager gab. Mhm. Also Treblinka, Sobibor, das habe ich alles erst viel später gecheckt und auch wie groß die waren.
Mhm. Das ist schon... Also groß waren die eigentlich nicht. Das waren relativ kleine Gelände.
Der Umfang der Ermordung.
Genau, so, das meine genau, ich mit groß. Wenn man sich Treblinka, 900.000, ne? So, das ist nicht weit weg von 1,1 Million, was Auschwitz betrifft.
Genau, und wird aber irgendwie... verschwiegen, habe ich so das Gefühl.
Ja, also weil halt Auschwitz so sehr dominant ist. So Auschwitz ist so das Symbol des Holocaust.
Ja.
So und lieber das als gar nicht. So,
ne? Deswegen. Ja, absolut. Ja.
Genau.
Immerhin wird drüber geredet.
Also. Genau. Der Ablauf war ganz oft eigentlich der gleiche. Also man kam an, wurde entblaust und dann wurde gesagt, so jetzt geht's in die Dusche und dann ist man in die Dusche gekommen und kam in der Regel nicht mehr raus. Im Fall von Chełmno war es so, dass die Häftlinge oder die Gefangenen oder die Deportierten sich entkleiden mussten und dann wurden sie zu einer Rampe getrieben und an deren Ende waren dann 3 Gaswagen. Man hat die Opfer dann mit Peitschenschlägen quasi dort hineingetrieben, verschloss die Tür, der Fahrer sozusagen kroch unter das Fahrzeug, schloss den Verbindungsschlauch vom Auspuff ins Wageninnere und startete den Benzinmotor. Und durch die eindringenden Abgase erstickten die Menschen dann innerhalb von meistens 10 Minuten. Dann fuhr eben dieser Wagen in den Wald und dann wurden die Toten in Massengräbern verscharrt. Genau. Vorbild sozusagen für das Ganze war das, sagt euch Euthanasie etwas, der Begriff Euthanasie? Genau. Die Nationalsozialisten haben ja schon relativ früh angefangen, Behinderte und Kranke, sogenanntes unwertes Leben auszulöschen, zu vernichten, um mal in deren Sprachgebrauch zu bleiben. Und haben das eben so gemacht mit diesen Gaswagen. Die waren dann Vorbild quasi für die spätere Massenvernichtung. Und auch viel von dem Personal, was in diesen Anstalten eben diese Tötungen durchgeführt hat, sind dann auch später in den Osten rüber und haben dann eben dort diese Vernichtungslager geleitet. Aber das nur mal so als Ursprung, als kurzer, ganz kurzer Mini-Einblick in die Historie, was das betrifft. Ja.
Ja, es ist einfach unvorstellbar. Riesiges Thema, krasse Einzelschicksale. Wir hatten das schon mal thematisiert. Irgendwie, ich habe damit 15 angefangen, mich mit zu beschäftigen. War auch so völlig in diesem Sog. Ich musste alles lesen, was ich darüber lesen konnte und habe mir so ganz viele Bücher auch reingezogen. Ich hatte irgendwie mal ein Buch in die Hand bekommen, das hieß In Auschwitz wurde niemand vergast, wo ich auch dachte, so, wie kann man das behaupten? Habe mir das ganze Buch einfach in einem Zug reingezogen und da waren ganz viele Berichte von Einzelfällen, von Erschießungen, von irgendwie Menschen, die, also Zeitzeugen, die berichtet haben, wie sie überlebt haben, auf was für eine Art und Weise sie flüchten konnten, von ich lasse mich mit in diese Leichengrube stürzen und liege dann 3 Tage unter toten Körpern bis zu ich bin durch die Kanalisation gekrochen. Ja. Das ist so heftig einfach und mich hat das so richtig angezogen irgendwie. Das ist wahrscheinlich auch genau diese morbide Anziehung, Anziehung, die das so ausübt, die uns, glaube ich, auch hier zu diesem Podcast geführt hat. Ja,
ein Stück weit sicherlich.
Ja, auf jeden Fall. Also, weil es hat ja bis heute keinen Nachlass gelassen von True Crime und Verbrechen. Und das ist ja das, also für mich ist das so das ultimative Verbrechen der Menschheit,
absolut,
der
Holocaust. Für mich auch, ja. Und wie ich schon mal gesagt habe, absolut unantastbar. Ja. Das muss unberührt bleiben. Das darfst du nicht für irgendeinen Vergleich heranziehen.
Ja.
Ja.
Wahnsinn.
Habt ihr schon mal Gedenkstätten besucht? Also ja, bei dir weiß es, mit mir zusammen?
Genau, mit René zusammen in Neuengamme. Genau.
Ich war in Bergen-Belsen.
Bergen-Belsen, ja. Also in der Gedenkstätte Bergen-Belsen.
Genau.
Ja. Ja. Nee, da war ich auch schon.
Ich war richtig abgefuckt.
Mhm. Bergen-Belsen ist heftig.
Meine Mitschüler haben irgendwie gemeint, sie dürfen da rauchen. Dann habe ich ihnen auf die Hände geschlagen. Ich so, hier wird nicht geraucht. Ich war einfach völlig hysterisch. Mich hat das irre gemacht.
Kannst du machen, aber ich finde es super unangebracht.
Ich fand es richtig schlimm. Ich konnte mich auch nicht beherrschen.
Ja. Ich hatte
keine Freunde, also war das okay.
Ich habe Neuengamme war natürlich, ne, also wie gesagt, war ja mein Arbeitsplatz. Bergen-Belsen habe ich mal besucht. Und Bergen-Belsen ist ganz anders als Neuengamme. Weil in Neuengamme stehen erstens noch Originalgebäude, ich meine 17 Stück aus der Zeit. Alle anderen Gebäude sind angedeutet, ne, mit Steinkästen auf dem Boden. Und Neuengamme vermeidet eben Bilder von abgemagerten, toten Häftlingen. Das siehst du in Neuengamme nicht, ist auch eine bewusste Entscheidung.
In Bergen-Belsen
schon. In Bergen-Belsen ist das anders. Erstmal steht in Bergen-Belsen nichts, da ist nur noch die Gedenkstätte, das ist das Gebäude.
Hügel und einzelne Fehler von den Baracken, also nur noch die Eckpfeiler.
Genau, aber auch höchstens eine Handvoll. Also das ist wirklich hauptsächlich Gelände, sehr hügeliges Gelände.
Genau.
Und als ich das erste Mal da war, dachte ich, was sind nur so viele so Hügel? Bis mir dann irgendwann klar wurde, ach ja, natürlich. Man hat ja die Gräber ausgehoben und hat die Leichen da reingepackt und die Erde einfach daneben gepackt. Deshalb sind da so viele Hügel. Und in der Ausstellung sieht man eben wahnsinnig viele Bilder von den gestapelten Leichen, die dann mit wie heißen diese Wagen, diese Bulldozer, mit dieser Fläche vorne dran, die dann eben ne, diese Berge von Leichen wegschieben. Und das war zu viel für mich. Also man kommt am Ende der Gedenkstätte, kommt man an einen Punkt, da kann man sich hinsetzen und die ganze Front ist verglast und da kann man sich hinsetzen und guckt auf das Gelände. Und ich habe erstmal bestimmt 10 Minuten lang nur geweint, weil mich das komplett überfordert hat, weil ich damit auch gar nicht gerechnet habe. Klar, ich wusste, dass das so da ist und dass das passiert ist dort, weil Bergen-Belsen auch zum Schluss in den letzten Wochen einfach wahnsinnig überbelegt gewesen ist und Krankheiten, also es gab, glaube ich, keinen Häftling, der nicht in irgendeiner Form krank gewesen ist. Von Anne Frank geht man zum Beispiel auch davon aus, die war ja in Bergen-Belsen mit ihrer Schwester Margot, dass sie eben auch an der Krankheit dort gestorben ist. Und diese Bilder dann zu sehen, das war schon sehr, sehr heftig, das war sehr erdrückend. Genau, Bergen-Belsen habe ich gesehen und in Sachsenhausen war ich, also im KZ Sachsenhausen, das ist nördlich von Berlin, ist quasi ähnlich zu erreichen wie Neuengamme von Hamburg aus, also vom Kern Hamburg aus kommst du in Berlin ähnlich, mit einer ähnlichen Strecke zum KZ, zur Gedenkstätte Sachsenhausen. Ja, genau, mehr habe ich aber auch noch nicht gesehen, also ich war noch nie in Auschwitz tatsächlich.
Ich würde es mir gerne mal anschauen.
Ich auch, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Folge erzählt habe, aber das mit meiner Uroma, dass die in Auschwitz ermordet worden ist. Allein deshalb würde ich es gerne mal angucken.
Ja. Klingt nach einem Roadtrip.
Nach einem was?
Nach einem Roadtrip,
ja. Ich habe nach einem Mordtrip verstanden.
Nein, dieses Mal nicht. Klingt also René, reiß dich zusammen.
Ja. Aber guck mal, ist doch gut, dass die Stimmung ein bisschen aufgelockert
ist. Ja. Der Mordtrip.
Furchtbares Thema.
Ich fand bei deiner Story interessant, dass die überhaupt so lange unentdeckt geblieben sind.
Ja.
Das hat mich die ganze Zeit so... Vor allem, sie haben damit ja letztendlich auch kein Hehl draus gemacht, ne? Aus ihrer Sexualität, wenn ich es richtig verstanden habe.
Sie haben das hinter verschlossenen Türen. Ja. Aber das ist ja immer das Ding mit dem Lesbischsein. Du wirst halt eher unsichtbar gemacht, als dass du sichtbar bist.
Und das war auch, vor allem dann auch mit ihrem, in Anführungszeichen, Reichtum.
Genau.
Hat mich die ganze Zeit gewundert, wann ist es soweit, dass sie auffliegen? Mhm. Wann ist es soweit? Ne? Weil du hast ja auch Nachbarn, die bekommen das ja auch alles mit.
Genau.
Und ich glaube, das war es ja am Ende auch, dass dann ja auch die... in der Bibel, glaube ich, ja dann auch angeschwärzt wurde, was die Pakete und das Geld verschicken anging. Mhm. Und das war schade, dass sie dann am Ende auch noch aufgegriffen wurde. Ja. Nee, und das, wie du auch gerade schon sagtest, das hatte mich im Vorfeld auch so ein bisschen, habe ich mich schon so ein bisschen gefragt, weil Lesben ja von den Nationalsozialisten ja nicht als Lesben verfolgt wurden, ist doch richtig, ne?
Als Asoziale.
Ja, genau. Unter anderem, ja. Also irgendein Stempel hat man denen aufgedrückt, um sie dann zu verhaften. Es ist auch in den meisten Quellen, werden die beiden auch nicht als lesbisches Paar genannt.
Sondern Freundin.
Genau, aber es gibt eine Quelle, nämlich die du auch benutzt hast, von Beate Meyer.
Ja, genau.
Genau. Habe ich übrigens schon mal kennengelernt, die Frau, sehr, sehr nett. Die hat, und wenn die schreibt, das war ein lesbisches Pärchen, dann kann man darauf vertrauen, dass das auch so gewesen ist. Weil Beate Meyer
hat den Tee.
Beate Meyer hat ganz, ganz lange im Institut für die Geschichte deutscher Juden hier in Hamburg gearbeitet, hat auch den Schwerpunkt in ihrer Forschung Geschichte, deutsch-jüdische Geschichte. Mhm. Also wenn die davon schreibt, dass das ein lesbisches Pärchen gewesen ist, dann kann man der Quelle auf jeden Fall vertrauen. Mhm. Gott, ich hoffe, ich rede nicht zu viel, aber ich hätte noch ein Stichwort
zu... Ich finde es super spannend.
Unentdeckt bleiben. Mhm. Das hast du in Großstädten hast du das relativ oft gehabt, dass man auch untergetaucht irgendwie überlebt hat. Also ich habe mal ein ganz, ganz spannendes Buch gelesen von Marie Jalowitsch-Simon. Die ist als Untergetauchte in Berlin, hat die überlebt. Also so als Literaturtipp vielleicht. Ist auch also keine wissenschaftliche Arbeit, sondern ist ein Buch, was man gut lesen kann, so als Abendlektüre. Genau, und es gilt halt für viele Großstädte. Also es gab immer mal wieder Minderheiten, die versteckt überlebt haben, oft auch mit Hilfe von Mitbürgern.
Ja. Ich fand es so spannend, als ich das ja in dieser Quelle nachgelesen habe, dass da auch geschrieben wurde, dass Lesbischsein als vorübergehende Natur betrachtet wurde.
Ja, die typische ist nur eine Phase.
Ja. Richtig. Und dann habe ich auch gedacht, hey, haben wir das bis heute durchgeschleppt, weil so ein bisschen Bi schadet nie, das nehmen wir nicht ernst. Ach, die Frauen, die machen manchmal miteinander rum, Mädchen gehen zusammen auf Toilette.
Absolut.
Der Rattenschwanz ist sehr lang. Also es ist ja irgendwie immer noch derselbe Turnus heutzutage. Ich werde mit meiner Freundin auch nicht ernst genommen, weil irgendwann kommt ja noch mal einer, der mich überzeugt. Das ist so.
Seid ihr zusammen?
Ja.
Du hast. Ach so.
Ich stehe auf Frauen. Überraschung. Ja.
Ah ja, wir haben uns auch schon mal gefragt.
Du wärst aber nur ein kokettes Mädchen.
Nee. Ich teile nur mein Reichtum mit einer anderen Frau.
Ja, genau. Kokette Dame.
Aber das ist so. Ich glaube, das ist halt irgendwie noch so im Kopf drin. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, ich glaube, das hat auch generell so was mit dieser mangelnden Emanzipation in den Bereichen zu tun, dass man eine Frau halt nicht ernst nehmen kann in ihrer Meinung und ihrer Sexualität.
Ja.
So, ich glaube, da schwingt viele, viele kleine Zahnräder schwingen damit.
Leute, 2022 und die Frau kriegt immer noch nicht das gleiche Gehalt wie ein Mann.
Unter anderem, ja.
The fuck einfach. Also sorry, aber why?
Ja, das wollen wir das Fass halt noch öffnen?
Nein. Nein. Sonst rage ich gleich. Ja, also ich glaube, haben wir es, ne?
Vielen Dank für den Fall.
Ja, für nicht dafür, Leute.
Für die wissenschaftlichen Anmerkungen von Herrn Eder.
Wir haben hier den absoluten Insider.
Dr. Eder, ja.
Dann
fühle ich mich sehr wohl. Weit entfernt vom Doktor, nicht mehr so.
Kommt.
Ein Doktor in Bitchologie.
Sehr schön. Ja, cool. Danke fürs Zuhören. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Damit beenden wir die heutige Folge und verabschieden uns bei unseren Zuhörenden. Hört euch auch gerne unsere anderen spannenden und schockierenden Fälle an. Des Weiteren findet ihr uns auf allen gängigen Social-Media-Plattformen wie Instagram und Facebook. Wir freuen uns auf euer Feedback, vor allem auf Spotify oder Apple Podcast. Hinterlasst uns gerne 5 Sterne und einen Kommentar.
Sollte sich jemand durch die Folge getriggert fühlen oder generell Schwierigkeiten mit den Themen Diskriminierung, Mobbing, Übergriffen oder Suizid haben, verlinken wir euch passende Anlaufstellen in den Shownotes.